Wir steigen bei David wieder ein. David, der Junge, der so mutig war irgendwie und dann von Gott gesehen wurde, weil er so ein offenes Herz hatte und Gott ihn zum König salbt und der Prophet ihn dann zum König salbt in Gottes Auftrag und er Lobpreis macht bei dem noch amtierenden König Saul, der mit seinen bösen Geistern ringt und da irgendwie die Kraft in diesem Lobpreis liegt. Und heute kommen wir zu der Passage des jungen Davids, in dem wir uns diese erste Reihe, nächsten Sonntag kommt noch ein Gottesdienst zum jungen David und dann geht es mit anderen Themen erstmal wieder weiter, bis wir dann den nächsten Abschnitt angucken. Heute kommt diese wahrscheinlich mit Sicherheit bekannteste Geschichte, wenn nicht sogar die bekannteste Bibelgeschichte. Also bei den Kindern im Kindergottesdienst, wenn man fragen würde, bestimmt unter den Top 3 Geschichten, die man so kennt. David und Goliath. David und Goliath, dieses Helden-Epos sozusagen. Der Stoff, aus dem Helden und Legenden gemacht sind. Epische Szenerie. Da ist ein Tal, das Elatal, links und rechts Gebirge und da stehen die Heere aufgebaut. Auf der einen Seite das Philisterheer, diese übermächtige Schar von Kriegern, die sich zusammengeschlossen haben. Und auf der anderen Seite das Heer Israels, deutlich kleiner, aber mit, naja, wie soll ich sagen, vielen Erfolgen im Rucksack. Die haben schon viele Schlachten geschlagen, wo sie eigentlich unterlegen waren, rein zahlenmäßig und trotzdem als Sieger hervorgingen, weil eben der allmächtige Gott auf ihrer Seite war und sie geführt hat im Kampf gegen, ja, wir können uns das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie das damals war. Es gehörte wahrscheinlich ein bisschen mehr zur Lebenskultur, dass man sich da einander gegenseitig aufbaut mit Speeren und irgendwie auf einem großen Feld sich gegenübersteht und dann wirklich Schlachten kämpft. Heute sehen die Schlachten anders aus, heißt nicht, dass es keine mehr gibt. Leider ist es immer noch so. Und trotzdem eben so ein, ja, da kann man Filme draus machen aus dieser David- und Goliath-Geschichte. Vor allen Dingen natürlich auch, weil da auf der einen Seite dieser Goliath übermächtig erscheint. Ein Riese, so wird er beschrieben. Einer, der unheimlich Kraft hat, der im Kampf erprobt ist, der Wildspeere um sich schleudert, die irgendwie 3,50 Meter lang sind oder keine Ahnung was. Und auf der anderen Seite dieser Teenager. David, der Hirtenjunge mit dem Hirtenstab. Da ist was nicht im Gleichgewicht. Das scheint keine gute Balance zu sein. Das ist nicht fair, würden wir heute sagen. Es ist doch nicht fair, was da passiert. Und genau das macht diese Geschichte dann aus, dass dieser Kleine, der Underdog, wie man so schön sagt, dem es keiner erwartet hätte, am Schluss als Sieger aus dieser Geschichte hervorgeht. Goliath, 3 Meter groß. Ungefähr. Wir sind jetzt so ganz einig wie 3 Meter groß und wahrscheinlich nicht meine Statur. Also ein richtiger Kerl mit Speer und auf der anderen Seite David. Stellt euch das mal vor, so vor dem bildlichen Auge, dieser Teenager mit seinem Hirtenstab. Gut aussehend, ja, kann schön singen. Aber wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass diese Szene da vor unserem Auge entsteht, dass diese Szene da beschrieben ist, diese epische Schlachtszene sozusagen oder irgendwie die Spannung da ist, sozusagen, jetzt geht's gleich los. Die Philister hatten sich gesammelt. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht was mitgekriegt hatten von der Schwäche von König Saul, dass Gott sich von ihm abgewandt hatte, dass er mit einem bösen Geist kämpfte. Mag sein, dass das vielleicht auch ein Grund war, weshalb diese verschiedenen Philisterstämme sich zusammengetan haben, um miteinander und damit in einem sehr großen Heer gegen Israel vorzugehen, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Vielleicht haben sie ihre Chance irgendwie gesehen. Israel in Unterzahl, aber wie eben schon erwähnt, das war jetzt nicht ungewohnt für sie. Wo da ist dieser Riese, wo kommt der her? Weiß man auch nicht so genau. Aus Gat, ja, einem Bereich, wo die Philister eben auch waren. Es gibt diverse Gedanken in der Bibel, was Riesen sind, wo Riesen herkommen, ob es Riesen gab. Heute erstmal nicht entscheidend. Fakt ist, das war irgendwie übermenschlich. Dieser Typ war irgendwie gefühlt doppelt so groß wie normal und doppelt so breit und hatte einfach auch entsprechend mehr Kraft. Und scheinbar auf jeden Fall keine Angst. Denn jeden Tag kommt dieser Riese, dieser große Kämpfer, 2-mal morgens und abends in die Mitte dieses Schlachtfeldes sozusagen, also vor die Linien, wo die Heere sich aufgestellt hatten, stellt sich auf, haut einen Speer in den Boden vielleicht und brüllt los. Und brüllt los, so nach dem Motto, ihr Israeliten, ihr Tollen mit eurem Gott, was könnt ihr denn? Ich stehe hier, ich mache euch ein Angebot. Schickt mir einen Kämpfer, einen, der hierher kommt, der es mit mir aufnimmt. Und wir kämpfen gegeneinander. Und wer von uns verliert, der und das ganze Volk, was hinter ihm steht, wird dann der Knecht oder werden die Knechte von den anderen sein. Hey, eigentlich ein guter Deal für die Israeliten, wenn man sich die Größenverhältnisse mal anguckt. Ja, also mit wie vielen Kriegern die Philister da waren und mit wie vielen Kriegern Israel da war, könnte man sagen, okay, unsere Chancen sind hier besser geworden. Wir brauchen nur einen, der es mit dem Goliath aufnimmt und dann wendet sich das Blatt hier vielleicht, was irgendwie aussichtslos aussieht. Und dieser Goliath, er verhöhnt Israel. Er verhöhnt den Gott Israels, dass sich keiner traut. Wo seid ihr denn jetzt mit eurem Gott? Was ist denn jetzt los? Warum kommt denn keiner? Und bevor David auf dieser Bildfläche in diesem Tal, in diesem Schlachtfeld überhaupt erst erscheint, passiert genau das 40 Tage lang. 40 Tage lang kommt dieser Riese jeden Tag zweimal, tritt vor das Heer Israels, spottet Gott, fordert sie zum Kampf raus und macht sich lustig über sie, dass sich keiner traut, ihm entgegenzutreten. Und dann heißt es in diesem biblischen Text, als Saul und alle Israeliten seine Rede hörten, erschraken sie sehr und hatten große Angst. Und diese Angst wächst. Jeden Tag wird diese Angst, diese Verunsicherung größer. Und dieses Heer der Israeliten, es steht da sozusagen mit schlotternden Knien. Die ganze Kraft, die mal drin war, dieses ganze Gottvertrauen, der Rückenwind, der sie durch so viele Schlachten vorher schon getrieben hatte, war auf einmal weg. Und jetzt kommt David daher mit seiner Steinschleuder, tritt dem Riesen entgegen, tötet ihn und Israel gewinnt die Schlacht gegen die Philister. Das war die Kurzfassung, Punkt. Cool, oder? Ich glaube, es steckt in dieser Geschichte noch ein bisschen mehr drin und deswegen würde ich gerne noch so ein paar kleine Punkte anschauen auf dem Weg von da, wo David zu diesem Schlachtfeld kommt, bis zu dem, was wir alle wissen. Also es ist kein Spoiler. Ich denke, ihr wusstet alle schon vorher, auch wenn ihr nicht regelmäßig in Gottesdienste geht, dass wahrscheinlich David am Schluss der Gewinner dieses Kampfes sein wird. Und trotzdem geht es mehr als um den einen Stein, der Goliath zwischen die Augen fliegt, dass dieser Riese dann umfällt und tot ist. Ich glaube, es geht hier um eine Geschichte im Umgang mit Entmutigung. Und das ist mein erster Gedanke, den ich euch mitgebracht habe, Entmutigung. Weiß nicht, ob ihr früher oder vielleicht immer noch viel so Spielekonsole, Spiele auf dem Fernsehen gespielt habt. Ja? So Game Boy vielleicht früher oder Super Nintendo, mittlerweile spielt man PlayStation, weiß nicht, 5, 6, weiß nicht, wo die da mittlerweile stehen. Also keine Ahnung, man ist so am Spielen und dann gibt es diese Spiele, wo man verschiedene Welten durchläuft und verschiedene Level und muss dann so Gegner besiegen und dann gibt es immer den einen Endgegner. Bei jedem Level gibt es so einen Endgegner, der ist irgendwie schwerer zu besiegen. Und immer wenn man den besiegt hat, denkt man, oh, jetzt haben wir was geschafft, jetzt wird es bestimmt besser. Ja, Pustekuchen. Im nächsten Level geht es mindestens genauso schwer weiter. Oder das Gewicht wird immer größer. Der Anspruch wird immer höher. Ich muss immer mehr leisten, ich muss immer mehr kämpfen, um weiterzukommen. Und ein bisschen erinnert mich diese David-Geschichte auch daran. Davids Erscheinen auf diesem Schlachtfeld war vielleicht Gottes Plan gewesen. Also bin mir ziemlich sicher, dass es Gottes Plan war, dass David da erscheint und diese Rolle dann auch irgendwie einnimmt. Ich gehe aber fest davon aus, dass David davon nichts wusste, als er auf dem Weg zu diesem Schlachtfeld war. Er kam, um seine drei ältesten Brüder, die auch Teil der israelischen Armee waren, Eliab, Abinadab und Schammah, zu ermutigen, zu versorgen. Er hatte Nahrungsmittel mit dabei von seinem Vater und ist dahin, um sozusagen Unterstützung für das Heer zu leisten und dann mal nach seinen Brüdern zu sehen. So war der Auftrag seines Vaters. Der Weg bis zum eigentlichen Kampf gegen Goliath ist für David ein Weg der Entmutigung. Warum? Erzähle ich euch gleich, schauen wir uns gleich an. Und ich glaube sogar, dass wir ganz oft auch auf diesem Holzweg sind. Passt ganz gut, auf diesem Holzweg der Entmutigung. Dass wir vielleicht losgehen und sind motiviert, gerade auch was unser geistiges Leben angeht, was unser Glaubensleben angeht. Und wir hören dann was oder gehen aus dem Gottesdienst raus und denken, und ja, jetzt packen wir es an und der nächste Schritt und mit Gott. Und dann aber ganz schnell irgendwie merken, oh, sehe vor lauter halt die Bäume nicht. Wo ist denn hier der Weg? Hier ist irgendwie Sackgasse. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Ich habe mir das so vorgestellt, dass Gott da erstmal gleich alles aus dem Weg räumt und ich dann schon lange sehe und er mir die Karte in die Hand drückt, das GPS, sagen, das ist der Weg, da gehst du lang und dann wird alles gut. Und dann ist es nicht so, sondern dann ist auf einmal dieser Weg versperrt. Und ganz oft, glaube ich, ist Entmutigung etwas, was in unserem Herzen, in unserem Innern diesen Weg zumacht. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, er beschreibt Satan als einen Löwen, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der schafft ganz viel Entmutigung bei uns. Der schafft es immer wieder, uns Dinge irgendwie so von hinten zuzuflüstern, zu sagen, oh, das schaffst du nicht. Oh, meint's Gott wirklich gut mit dir? Hat er das wirklich so gesagt? Kannst du ihm wirklich vertrauen? Also diese kleinen Dinge, die immer wieder kommen. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, in diesem Elatal, wo David erscheint, hat er auch versucht, irgendwie den David zu verschlingen. Dass er nicht diese Rolle einnimmt, die für ihn vorgesehen war. Und es war ein harter Weg für David. Wie gestaltet sich diese Entmutigung? Als erstes gestaltet sich die Entmutigung so, dass Friendly Fire, kennt ihr das? Also dass Beschuss aus eigenen Reihen irgendwie kommt. David kommt, er sieht diese Szenerie, er hört diesen Philister Gott spotten und er denkt, das kann doch nicht sein. Was passiert denn hier? Warum macht denn hier keiner was? Warum steht ihr denn hier rum und schlottert mit den Knien? Was ist denn da los? Und er fragt, wie es da eigentlich weitergehen kann und äußert sich da irgendwie lautstark. Und dann kommt sein Bruder, der Älteste, Eliab, und sagt Folgendes. 1. Samuel 17, Vers 28. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen, fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Boah, danke schön. Also ich weiß es nicht, du kommst da hin, du meinst es gut, du willst die Leute ermutigen, du kriegst was mit, du äußerst dich, was denn hier los ist und dann kriegst du von deinem ältesten Bruder, und wahrscheinlich kann ich davon ausgehen, dass der ihm nicht egal war, kriegst du so einen reingefahren. Also weiß ich nicht, vielleicht hätte ich meinen Karren einfach wieder genommen, hätte umgedreht und wäre wieder nach Hause gegangen, hätte gesagt, ja mach den Scheiß doch alleine. Ausgerechnet dieser Bruder stellt seine Motive in Frage. Wenn unser gut gemeintes Handeln eine schlechte oder sogar egoistische Motivation unterstellt wird, dann kann einem das schnell den Mut nehmen. Boah, habt ihr wahrscheinlich alle schon erlebt, habe ich auch schon erlebt. Manchmal so, ne? Gerade wenn du irgendwie Leute hast und du investierst dich in Leute auf unterschiedliche Art und Weisen, mit Zeit, mit Kraft, mit Geld oder was auch immer. Und wenn es dann passiert, dass genau die, für die du dir Zeit genommen hast, dann die sind, wo du das Gefühl hast, die drehen dieses Ding da herum. Die klagen dich noch dafür an, dass du Fehler gemacht hast im Umgang mit ihnen. Boah, das tut weh. Das tut richtig weh. Also das ist so dieser Dolchstoß von hinten irgendwie so. Man hat es nicht kommen sehen. Man dachte, wir sind auf einer Seite. Man dachte, wir sind gut miteinander unterwegs. Und dann, Ich kann mir gut vorstellen, dass David sich so gefühlt hat. Und ich weiß, dass diese Dolchstöße von hinten, da wo man es nicht erwartet, da wo man es eigentlich gut meint, dass die äußerst effektiv sind, um uns zu entmutigen. Äußerst effektiv. Also das war der erste Schritt der Entmutigung, die David erleben muss. Der zweite Schritt, Vers 33, ist dann nicht mehr Eliab, sondern das ist dann Saul. Der König Saul will David dann sehen, er will ihn hören, er will mit ihm sprechen. Und David sagt, pass auf, ich, dein Diener, werde es mit Goliath aufnehmen. Ich will das machen. Und dann sagt Saul, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist noch ein Junge und er ist schon von Jugend an auf ein Krieger. Völlig ausgeschlossen, dass du das machst. Völlig ausgeschlossen, dass du das bist. Die Attacke von Saul sagt, so wie du bist, bist du nicht gut genug. Bist du nicht ausreichend. Die Erwartungen anderer können auch ganz schnell für Entmutigung sorgen. Die Erwartungen anderer oder die gefühlten Erwartungen, die auch an uns herangetragen werden, können uns ganz schnell den Stecker ziehen. Und je nachdem, wie du so in deiner Persönlichkeit tickst, je nachdem, das war der erste Der erste Gottesdienst über David, wo wir darüber gesprochen haben, über diesen inneren Kampf, den man vielleicht auch hat, aufgrund seiner Prägung, auf dem, was man erlebt hat, aufgrund diesen Dingen, die unser Herz uns sagen will. Und wenn du dann jemand bist, der grundsätzlich eher selber ein bisschen kritisch mit dir ist, mit sich selbst ist, Selbstwert nicht bombastisch ist, dann trifft das, dann ist das gefundenes Fressen. Dann trifft ein solcher Satz gut und du denkst es und du glaubst es und sagst, ja, okay, dann ist es so. Dann bin ich es nicht. Ich doch nicht, oder? Erwartungen der anderen. Und David muss noch durch eine dritte Entmutigung durchgehen. Das ist dann die, die letztendlich Goliath ausspricht. Vers 43 und 44. David kommt Goliath entgegen und dann ruft dieser Goliath: Bin ich ein Hund, rief er David zu, dass du mit einem Stock auf mich zukommst? Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, rief er David zu. Er macht sich lustig über David, in der Art und Weise, wie er ihm kommt, und er jagt ihm Angst ein. Ich werde dich zerfleischen, ich werde dich kaputt machen. Ey, das ist in unserer Welt auch wahnsinnig effektiv. Weiß ich kann das überhaupt nicht, leider. Also, was heißt leider? Vielleicht ist es auch gut so, aber so eine gewisse Dreistigkeit an den Tag zu legen. Mit einem gewissen Selbstbewusstsein einfach nur, ich bin's, ich hau raus, was ich sehe, ich klopp dich nieder. Das ist total effektiv, wenn man es in dieser Welt zu was bringen will. Weil ganz viele Angst kriegen vor dir. Weil ganz viele sich nicht trauen, dich dir entgegenzustellen. Weil ganz viele denken, oh ja, der wird's können. Wenn er das sagt, wenn er so auftritt, dann wird's so sein. Und auch das kann uns ganz schnell entmutigen. Spätestens hier, aus logischer, menschlicher Sicht, hätte man sagen können, ja, David, überleg dir das nochmal genug, was du da gerade machst. Ob es nicht besser wäre, es sein zu lassen. Alle drei Attacken, die David hier hört, als er zum Schlachtfeld kommt, sind eigentlich Lügen. Alle drei Dinge, die da ausgesprochen werden. Und ich meine, das war sein Bruder, das war der König und das war der, gegen den er kämpfen sollte. Also das waren jetzt nicht irgendwelche Leute, die am Rand standen und irgendwas reingerufen haben, sondern das waren für ihn Hauptfiguren in dieser Geschichte. Alle drei sprechen nicht die Wahrheit aus. Alle drei versuchen etwas zu ihm zu geben, ihm irgendwas mitzugeben, was nicht der Wahrheit entspricht und auch nicht dem, was Gottes Sicht entspricht. David war diesen Lügen ausgesetzt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er sie gehört hat. Dass er sie nicht einfach nur weggetan hat, weil es ihm egal war. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich kritisch geprüft hat. Aber, und das ist ganz entscheidend, er lässt sich davon nicht seinen Mut nehmen. Er lässt sich davon nicht seinen Mut nehmen. Jesus hat etwas gesagt zu dem Vater der Lüge. Johannes 8, Vers 44 habe ich euch auch noch mitgebracht. Ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Krasse Aussage. Eigentlich zur David-Geschichte müssen wir jetzt nicht über den Teufel reden, oder? Nee, ja, machen wir heute das Fass auch nicht so groß aus. Aber dieser Durcheinanderbringer, der ist da. Und er hat ein Ziel. Und das nicht nur bei David, sondern auch in unserem Leben. Uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen, uns zu verunsichern. Dass wir da stehen wie das Heer der Israeliten vor diesem Philister, vor diesem Goliath mit schlotternden Knien und sagen, oh, ich bin nicht gut genug, ich bin zu klein, ich schaffe das nicht. Geht eh alles in die Hose. Aber David setzt dem etwas entgegen. Und da will ich mit euch natürlich hin. David setzt dem etwas entgegen. Lügen etwas entgegenzusetzen. Ganz spannend, in der geistlichen Begleitung von Menschen ist das ein ganz wirksames Mittel, wenn man so Lebenslügen an den Tag kommen, die einen sehr beschäftigen, dann zu fragen, gibt es etwas, was du dem entgegenstellen kannst? Gibt gerade in der katholischen Tradition, würde ich sagen, ganz viel zum Beispiel auch, dass man so Listen hat, wo dann spezielle Lügen stehen oder spezielle Themen stehen, die ausgesprochen sind und wo dann bewusst ein Bibelvers oder eine biblische Aussage als Gegenüber zu dieser Aussage gesetzt wird, die man sich zusprechen kann, die man sozusagen verinnerlichen kann, indem man es kaut, indem man es meditiert, damit es tiefer sackt, damit diese Lüge nicht mein Handeln und mein Denken und mein Fühlen bestimmt, sondern ich mehr und mehr entdecken darf, wie Gott mich sieht, wie Gott in diese Situation hineinspricht. Ich hatte gerade letzte Woche auch so eine Situation, wo ich sehr herausgefordert war in der Frage, wie sehe ich mich, was passiert da, und ich gemerkt habe, wie solche Lügen, die mich mein Leben lang begleiten, auch wieder aufpoppen. Und dankenswerterweise war ich gerade letzte Woche selber zur geistlichen Begleitung, war da mit meinem Begleiter sozusagen zusammen, habe das mit ihm bewegt, und dann hat er mich gefragt, welches Schlagwort möchtest du da dagegen setzen? Wie sieht Gott dich? Ich habe mir da schon viel Gedanken drüber gemacht. Ich arbeite da auch schon jahrelang dran, diese Dinge aufzuarbeiten oder da dem entgegenzutreten. Und trotzdem habe ich gemerkt, das in ein Wort zu fassen oder in einen Satz zu fassen, ist mir in dem Augenblick echt schwer gefallen. Und ich fand es gut. Ich sagte, ja, bleib da dran, wir treffen uns in 4 Wochen wieder. Und so lange habe ich jetzt Zeit, mit Gott zu ringen und zu fragen, was ist dieses Wort, was ist dieser Satz, den ich dieser persönlichen Lüge, die immer wieder hervorkommt in meinem Leben, die ich dir entgegensetzen kann. Und ich glaube, es ist eine gute Art und Weise, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder sie nicht einfach nur abzutun und zu sagen, ja gut, egal, sondern ihnen positiv zu begegnen. David macht das. Und David setzt diesen Lügen etwas entgegen, was Eugene H. Peterson, ein Autor, der mittlerweile verstorben ist, ein Pastor aus den USA, ein Bibellehrer, den ich sehr schätze, dessen Bücher ich sehr schätze, hat ein Buch über David geschrieben, wer den Himmel sucht, muss die Erde lieben. Und er beschreibt es in diesem Buch so, dass er sagt, David setzt diesen Lügen Vorstellungskraft gegenüber. Vorstellungskraft. Und ich lese uns einfach mal einen ganz kurzen Abschnitt aus seinen Gedanken vor. In dem Moment, wo wir dem Bösen erlauben, unsere Vorstellungskraft zu kontrollieren, uns Denkweisen aufzuzwingen und Antworten vorzugeben. In dem Moment werden wir unfähig, das Gute und Wahre und Schöne zu erkennen. Doch David betrat das Elatal mit einer Imagination, in der Gott den Ton angab, nicht Goliath. David betrat dieses Schlachtfeld mit der Vorstellungskraft, dass Gott den Ton angibt und eben nicht dieser Goliath. Was macht diese Vorstellungskraft mit ihm? Wie antwortet David auf diese Entmutigungsattacken? Den ersten Vers habe ich euch wieder mitgebracht, Vers 26, wie David auf die Attacke seines Bruders sozusagen oder was da in ihn kommt, antwortet. David fragte ein paar Männer, die in der Nähe standen, was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Was macht David? Er lässt sich selbst erstmal raus aus der Szenerie. Er stellt sich nicht mitten rein und fragt sich, oh, meine Motive, bin ich richtig, ist das alles gut? Sondern er sieht nicht den Goliath dem Herr der Philister gegenüberstehen. Er sieht nicht den Goliath sich selbst sogar vielleicht irgendwie gegenüberstehen. Sondern er sieht diesen Goliath dem Herr des lebendigen Gottes gegenüberstehen. Das ist seine Sichtweise. Er sieht Gott und das scheint die Größenverhältnisse für ihn irgendwie wieder zu ordnen. David denkt sich, Gott kennt meine Motive. Das ist mir erstmal genug. Es ist schön, wenn die anderen das um mich herum auch wahrnehmen. Aber das Wichtigste ist, dass Gott mein Herz kennt. Dass er weiß, warum ich hier bin. Warum ich mich wie äußere. David macht es nicht zum Kampf seiner Persönlichkeit. David weiß, er muss nicht perfekt sein, um zu sehen können, dass hier Unrecht geschieht, um zu sehen können, dass man nicht machtlos ist, sondern dass es da einen Gott gibt, der sehr viel größer ist, auch als dieser Riese. Wie schnell lassen wir uns in unseren Kämpfen blockieren oder vielleicht auch rausnehmen, entmutigen, weil wir meinen, es geht um uns. Weil wir auf einmal uns und unsere Begrenztheit sehen und sich irgendwie das ganze Universum nur noch um uns dreht in dieser Situation. David schafft es, mit seiner Vorstellungskraft vielleicht auch sich da rauszunehmen und sich die Szenerie mal von außen anzugucken und festzustellen, Mensch, da gibt es eine Komponente, die größer ist als meine Begrenztheit und größer ist als dieser Berg, der da vor uns steht. Als zweites, wie begegnet er diesen Entmutigungen? Wie begegnet er der Entmutigung, die von Saul ausgeht? Was entgegnet er ihm? Vers 37. Er sagt zu Saul, nachdem er sagte, du kannst das nicht, du bist nicht genug, du bist kein Krieger. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geh, sagte er, der Herr ist mit dir. Also scheinbar war dieser eine Satz, den David gesprochen hat, so überzeugend, dass der König seine Meinung verändert. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass das sehr von Herzen kam, was David da gesagt hat. Der Herr, der mich auch im Kampf gegen Löwen und Bären bei den Schafen irgendwie gerettet hat, der wird mich heute nicht im Stich lassen. Auch wenn dieser Goliath vielleicht nochmal eine Nummer größer ist. David weiß, nicht ich kämpfe. Nicht ich kämpfe, sondern Gott kämpft. Gott rettet. David weiß, ich muss nicht etwas sein, was ich gar nicht bin, um im Kampf zu bestehen. Das ist ja auch die Gefahr bei uns so groß. Wir meinen, damit wir unsere Lebenskämpfe kriegen, müssen wir es so machen und so sein, wie die, die wir sehen, die das irgendwie geschafft haben, diesen Kampf zu bewältigen, diesen Kampf zu bestehen. Und ganz schnell fangen wir an, uns zu verbiegen und werden gefühlt wie andere, damit wir es hinkriegen. Dabei ist das gar nicht unser Weg. David nimmt die Rüstung von König Saul. Nach diesem Vers sagt Saul so, okay, dann zieh meine Rüstung an, die königliche Rüstung und dieses Riesenschwert. Und er zieht die an und dann, man kann sich das richtig vorstellen, wie das Ding viel zu groß ist, weil Saul war auch ein Mordskerl. Und er passt da nicht rein und es ist zu schwer und er schleift vielleicht dieses Schwert hinter sich her. Und zum Glück hat er den Mut, diese Rüstung einfach wieder auszuziehen und zu sagen, nee, das passt nicht. Das bin nicht ich, das ist nicht meins. Ich lege es wieder ab. Für dich, König Saul, ist das vielleicht gut. Im Kampf. Für mich nicht. Ich musste in dieser Passage an unseren Draufvers denken, den meine Frau und ich uns ausgesucht haben, als wir geheiratet haben, und der mich immer wieder bewegt. Es ist eine Szenerie, als Gott das Volk Israel aus Ägypten führt und sie vor dem Meer stehen, was zu ist, und die Ägypter von hinten kommen und es aussichtslos scheint. Und dann sagt Gott zu Mose, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Oh, der begegnet mir so oft in meinem Alltag und ich bin so dankbar für diesen Vers. Zu sagen, da ist Gott, der kämpft und ich muss nicht alles alleine kämpfen, ich muss nicht für mich alles kämpfen, ich darf stille sein. Manchmal bedeutet das den Mund halten, aber ich glaube, es bedeutet vielmehr auch einfach das Herz aufmachen und mit dem Herz zu Gott kommen, in diese Ruhe hineinkommen bei ihm. Und David entgegnet auch Goliath etwas, der ihm versucht zu entmutigen. Vers 45 und 46. David rief zurück. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes des israelischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfen und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Lassen wir das Geschmacklose mal raus aus diesem Kontext. Er sagt, es ist schön, dass du mit Speer kommst und ich nur mit Hirtenstock. Aber darum geht es hier überhaupt nicht. Darum geht es hier überhaupt nicht in dieser Gleichung. David weiß, was entscheidend ist. Nämlich nicht entscheidend, wer vor dir steht, sondern wer hinter dir steht. Ich habe ein schönes Bild mitgebracht von zwei Löwen, vielleicht kennt ihr dieses Bild. Es ist egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Und ein bisschen so stelle ich mir das in dieser Szenerie bei David auch vor. Ja, er ist der Kleine, er ist der Unterlegene dem Goliath gegenüber. Aber er weiß Gott hinter sich, der so viel größer ist. Und das kann die Szene extrem verändern. Und deswegen tritt er mutig auf. Und tritt ihm mutig entgegen, sogar mit seinen Worten, sogar in der Art und Weise, wie er ihn anspricht. David weiß Gott hinter sich, vor allen Dingen auch, weil er es schafft, es sich vorzustellen. Manchmal denke ich, es wäre so schön, wenn Gott wirklich die Person wäre, ne? Und wir würden es so wie hier, ne? Wie die Mutter, die hinter einem steht. Heute ist Muttertag, passt ja auch ganz schön, dass die Löwenmütter für ihre Kinder kämpfen. Das ist großartig. Und das brauchen die Kinder. Haben wir alle gebraucht, dass da Mütter sind, die hinter uns stehen und uns den Rücken frei halten für die Wege, die wir gehen. Und bei einer Mutter kann man sich das noch ganz gut vorstellen, weil die ist da, die kann man anfassen. Aber bei Gott, den können wir nicht greifen. Da brauchst schon viel Vertrauen. Da brauchst ein offenes Herz, was sich auch diese Vorstellungskraft hat, dass da wirklich der allmächtige Gott hinter dir steht und dir den Rücken frei hält. Gut, ich biege langsam in Richtung Ende ein. Vielleicht sagt ihr jetzt, ja toll, Conny. Schön, schöne Geschichte mit dem David. Kannte ich auch vorher schon. Schöne Gedanken dazu. Aber mal ganz ehrlich, ich bin nicht David. Schön, dass er das so konnte. In meinem Alltag sieht es aber ganz oft anders aus. Und ich habe an dieser Stelle eine gute Nachricht für dich. Wir müssen nicht alle David sein. David hatte eine besondere Rolle, auch in dieser Geschichte Israels und auch diese Heilsgeschichte, also wie Gott sich zeigt, wie er uns Menschen retten will. Und es ist ist jetzt nicht irgendwie weit hergeholt zu sagen, dass man, wenn man Christus kennt, was er für uns getan hat, dass die Parallele zu der David-Geschichte, wie David da hineinkommt, einfach auch schon da ist und es vielleicht uns hilft, das zu verstehen, was Christus für uns getan hat und wie er für uns eingetreten ist. Der Feind, der Endgegner sozusagen, dieser Durcheinanderbringer, der ist entwaffnet. Das hat Jesus Christus für uns getan. Christus hat ein für alle Mal den Kampf gekämpft und gesiegt. Und in diesem Sieg dürfen wir stehen. Das ist eine andere Ausgangslage wie damals. Ja, Kolosser 2, Vers 15 habe ich euch mitgebracht. Da bringt Paulus das zum Ausdruck. Er sagt, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Eigentlich ist das diese Szenerie, die wir da, dieses Heldenepos im Elatal, was wir bei David erleben, das ist genau das, was Christus für uns gemacht hat. Und das gilt, das war nicht nur für diesen einen Augenblick, wo da mal die Philister kamen und 50 Jahre später stand das nächste Volk vor der Tür und hat wieder versucht zu kämpfen, sondern dieser Sieg hat Bestand. Und das nimmt uns ganz viel Last, dass wir gar nicht so wie David unbedingt sein müssen, sondern viel mehr Rückenwind haben und auch nicht die ganzen epischen Kämpfe immer kämpfen müssen. Und trotzdem sind wir immer wieder herausgefordert, in unserem eigenen Leben die kleinen Kämpfe anzunehmen, den Lügen, den Entmutigungen was entgegenzusetzen. Und ich glaube, da können wir etwas lernen von David, wie diese Vorstellungskraft in unserem Leben auch einen Kontrapunkt setzen kann, eine Ermutigung schaffen kann, Mut hervorbringen kann. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, den ich euch mitgebracht habe. Auf den Knien. Auf den Knien. Das kommt in diesem Text nur ganz kurz vor. Aber von der Entscheidung, dass David dem Goliath gegenübertritt, bis zu dem Punkt, wo er ihm dann wirklich gegenübertritt und kämpft, macht David etwas. Er geht zu diesem Bach, der durch dieses Tal fließt, und holt sich 5 Steine für seine Steinschleuder aus diesem Bach heraus. Er musste schätzungsweise, um die herauszuholen, auf die Knie gehen. Er musste sich hinknien und sich runterbeugen zu diesem Bach. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das keine zufällige Haltung bei ihm war. Also ich mache das so, bevor ich sonntags hier zur Predigt komme, also bevor der Gottesdienst losgeht, gehe ich hinter diese Leinwand. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, die verschwindet dann da hinten kurz. Was ich da mache ist, ich gehe auf meine Knie und ich halte Gott meine leeren Hände hin. Und ich sage, Herr, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, aber ich habe nichts. Du hast es. Jetzt füll das mit dem, was die Leute hier brauchen, mit dem, wie du sie segnen möchtest. Und das ist jetzt nur ein Gottesdienst. Das ist jetzt nicht der schlimmste Kampf meines Lebens. Ja, das ist auch schön mit euch. Und ich kann mir gut vorstellen, wie David das hatte aus seiner Geschichte, auch bei den Schafen, mit den Bären, mit den Löwen, mit all dem, wo er alleine in diesem Ding war, mit seinen ganz persönlichen Kämpfen, dass er das auch gepflegt hat, vor Gott auf die Knie zu gehen und ihm seine leeren Hände hinzuhalten und die da füllen zu lassen für das, was hineinkommt, für das, was Gott für ihn hat, wie Gott auf diese Situation reagieren möchte. David, der am Bach kniet, dieser David stellt etwas absolut Wesentliches für jeden von uns dar. Und die Frage ist, werden wir dieses Leben von unseren Knien aus leben? Und dann vielleicht kreativ, authentisch, so wie es uns entspricht? Oder leben wir dieses Leben gefühlt aus zweiter Hand? Bestimmt von den Umständen, von den Erwartungen, von den Meinungen. Werden wir unsere gottgegebene Persönlichkeit finden? Oder passen wir uns den Experten, den Tyrannen in unserer Welt, die Druck auf uns ausüben, an? Das ist eigentlich die Frage, die dahinter steht. 1. Samuel 17, ich habe euch das noch mitgebracht, Verse 39 bis 40, habe ich heute vergessen, aber der Vollständigkeit halber. David legt die Rüstung ab, sagt, ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin nicht daran gewöhnt. Der legte die Rüstung wieder ab. Dann holte er 5 glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und seiner Schleuder dem Philister. David weiß, das entspricht mir. Und mit Gott ist das genug. Und das ist gut so. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Haltung, die wir brauchen, die wichtig ist, diese demütige Haltung, dieses Einordnen können, auf der einen Seite die Größe Gottes zu sehen, aber auf der anderen Seite nicht übermütig zu werden, sondern vor ihm auf die Knie zu gehen und ihn die Kämpfe kämpfen zu lassen. Die Haltung ist, die David hier zum Sieg führt. Und ich glaube, dass das eine Haltung ist, die auch uns in unseren kleinen Alltagskämpfen gut steht und auch helfen kann. Ich lese zum Abschluss noch einen Abschnitt von Peterson. Und damit möchte ich dann auch meine Gedanken beenden. Bis David in das Elatal kam und am Bach kniete, waren die einzigen Alternativen entweder auf die Seite der schikanierenden Macht oder des ängstlichen Rechts zu gehören. Entscheide dich, entweder der brutale Goliath oder der sorgenvolle Saul. Der kniende David, gelassen und ruhig, eröffnete eine andere Alternative. Gott, Gottes Wege, Gottes Heil. Wie können wir das so leicht aus den Augen verlieren? Das Gespür für Gott verlieren. Warum sollten wir, wenn wir recht bei Verstand sind, eine mit Gott gesegnete Vorstellungskraft, die befähigt, das Unsichtbare zu sehen, für einen Wust an Statistiken eintauschen? Wie immer unsere Heilung zustande kommt, es ist der am Bach kniende David, der uns vorangeht. Amen. Lasst uns miteinander Gott die Ehre geben und ihn loben. Ihr habt gleich die Gelegenheit, auch hier vorne ans Kreuz zu kommen, wenn ihr einen ganz persönlichen Segen braucht, vielleicht eine Ermutigung braucht. Dann kommt, hier sind 2 betende Menschen, die gerne euch segnen und für euch da sind. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du der Anfänger und Vollender bist, dass du den Kampf gekämpft hast für uns, dass wir uns deiner Gegenwart bewusst sein dürfen, wenn wir mit dir auf dem Weg sind. Und dass du den Entmutigungen, den Lügen, die uns um die Ohren fliegen und uns aus deiner Nähe und aus dem herausnehmen wollen, was du in uns siehst, dass du denen was entgegengesetzt hast. Ja, und ich bitte, dass das jetzt nicht nur Worte sind, die hier gesprochen werden, die vielleicht vom Geist her irgendwie sagen, oh ja, klingt logisch oder ist mir zu abstrakt, sondern dass das was ist, was ganz tief ins Herz sackt, was wir einfach wahrnehmen dürfen, weil du hier bist mitten unter uns, darauf vertrauen wir. Herr, du kennst unsere Kämpfe, von jedem Einzelnen von uns, wie wir hier sind. Sprich du da jetzt hinein. Setz einen Gegenpol. Setz eine Antwort auf die Lüge, die uns vielleicht quält und gefangen hält.